bin von Haus aus Mathematiker und deswegen habe ich mich schon im Studium nur mit Zahlen beschäftigt. Das habe ich natürlich dann im Sportbereich fortgesetzt und ein Fußballspiel ist eben nicht nur ein 1 zu 0, sondern für uns Statistiker ein Vielfaches mehr davon als nur ein 1 zu 0, weil es mittlerweile alle möglichen Arten von Statistiken gibt, die während eines Fußballspiels erhoben werden und man die Zahlen aggregieren kann, daraus neue Dinge ableiten kann. Also von daher ist es eben nicht nur für uns nicht nur ein reiner Ergebnissport.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Heute wird es ganz trocken und ganz nüchtern. Aber jetzt bitte nicht sofort diese Podcast-Ausgabe stoppen und quasi wieder weg und ab in die Tasche. Nein, ich hoffe, es wird für euch interessant. Es geht um Statistiken. Fußball ist mehr als ein 1 zu 0. Ja, stimmt. Gerade für meinen Gast heute ist es mehr als ein 1 zu 0. Denn Manfred Krieg ist Geschäftsführer vom Unternehmen Data4. Data, da steckt schon drin. Es geht um Daten. Manfred Krieg verfolgt Fußballspiele, Sportereignisse, um sie dann statistisch aufzubereiten, umzusetzen in Zahlen und in Datenmaterial. Hört sich vielleicht für manche einen sehr, sehr langweilig an. Nee, für Manfred Krieg ist das ein tolles Leben. Er freut sich, dass er das machen kann. Macht es schon seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich für ganz große Auftraggeber, für die er mit Data4 genau diese Sportereignisse und bei uns eben halt den Fußball in Zahlen und Datenmaterial wiedergibt. Und deswegen glaube ich schon, dass das ein ganz interessantes Thema für euch sein könnte. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr weiter zuhört und nicht jetzt sagt, boah, Zahlen, nee, langweilig. Nein, nein, das wird ganz interessant und vor allen Dingen aussagekräftig, was Manfred Krieg zu seiner Arbeit erzählt hat. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Ralf Bosse, seit 28 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen, arbeite aktuell für Sport1 und Amazon, habe mehr als 1200 Topspiele aus dem In- und Ausland live kommentiert, auch die Spiele von Welt- und Europameisterschaften und seit einiger Zeit eben auch auf den Plattformen dieser Welt mit meinem Podcast-Angebot Bosses Bundesliga-Blog vertreten. Hier also jetzt mein heutiger Gast, freue mich, dass er Zeit hatte, Manfred Krieg von Data4. Manfred Krieg darf ich begrüßen, Geschäftsführer von Data4. Normalerweise würde ich ja sagen, als Fußballfan, also Statistiken interessieren mich, aber eigentlich nur zwei Zahlen oder Ziffern, nämlich die vor dem Doppelpunkt und danach, sprich das Endergebnis. Mehr muss es dann nicht unbedingt sein. Gerne schaut man als Fußballfan auch mal in die Tabelle rein. Aber du, Manfred Krieg, mit Data4 als Geschäftsführer und Data4, dieser Name sagt es ja schon, Data, Daten. Du bewertest Fußballspiele ganz anders. Blickst du auf jedes Fußballspiel mehr aus dieser statistischen Sicht heraus?
Ja, eigentlich schon. Ich meine, ich bin von Haus aus Mathematiker und deswegen habe ich mich schon im Studium nur mit Zahlen beschäftigt. Das habe ich natürlich dann im Sportbereich fortgesetzt und ein Fußballspiel ist eben nicht nur ein 1 zu 0, sondern für uns Statistiker ein Vielfaches mehr davon als nur ein 1 zu 0, weil es mittlerweile alle möglichen Arten von Statistiken gibt, die während eines Fußballspiels erhoben werden und man die Zahlen aggregieren kann, daraus neue Dinge ableiten kann. Also von daher ist es eben nicht nur für uns nicht nur ein reiner Ergebnissport.
Also wir ja so als Konsumenten bekommen in den Zeitungen, da gibt es mal Zweikampfverhältnis, Ballbesitz, Teamlaufleistung, das können wir alles lesen. Aber ich glaube, wenn ich das bei dir so richtig raushöre, da gibt es ja deutlich mehr Zahlen und Aussagen statistischer Art. Was gibt es denn so für Dinge, die für dich total wichtig sind, wo ein Fußballfan sagen würde, ach, was dröge, das interessiert mich eigentlich jetzt nicht so unbedingt.
Ja, also es gibt Dinge, was ich mit meiner Firma halt auch mache, wo man halt versucht, irgendwelche Entwicklungen festzustellen. Zum Beispiel Mitte der 90er Jahre wurde ja von der Zwei-Punkte-Regel auf die Drei-Punkte-Regel umgestellt, weil man dadurch erreichen wollte, dass die Mannschaften offensiver spielen, weil eben ein Sieg 3 Punkte bringt und deutlich mehr als ein Unentschieden, dann eben nur noch ein Punkt und man erhoffte sich dadurch mehr Tore. Das war aber leider nicht der Fall. Das sind so Aussagen, die man halt schön überprüfen kann, in Schaubildern darstellen kann, sind Dinge, die sich irgendwelche Verbände vorgenommen haben, auch wirklich eingetreten. Oder aber auch, ist der Heimvorteil immer noch ein Heimvorteil oder schwindet das Ganze? Das sind so nette Fragestellungen, die man auch schön mit Grafiken untermalen kann, sind immer mal so nette Geschichten, die man dort, ja, die der Leser auch mal ganz gerne schaut, weil man über eine gewisse Strecke zurückblickt, meinetwegen auch liegenübergreifend. Und das sind so Fragen, die sich jeder mal so stellt und oder auch schon mal jeder Fußballer sich mal so im Leben gestellt hat. Jeder hat so seine Meinung, aber ob sie wissenschaftlich auch so haltbar ist, das ist halt immer die Frage. Wohingegen man natürlich im Fußball sagen muss, viele Leute stellen irgendwelche Behauptungen auf, die natürlich überhaupt nicht zu halten sind und also rein wissenschaftlich nicht zu halten sind. Das ist immer so ein Bauchgefühl und ja, aber letztlich, wenn man dann auf die Mathematik guckt, ist dann häufig nicht so der Fall.
Jetzt hast du diese Drei-Punkte-Regel angesprochen. Ich meine mich erinnern zu können, dass die Engländer eine Drei-Punkte-Regel mal eingeführt hatten. Die sah so aus, dass es 2 Punkte für einen Sieg gab. Und wenn du einen Sieg mit 3 Toren Unterschied gefeiert hast, dann bekamst du diesen Extrapunkt. Das schien mir ja eigentlich, um die Offensivqualitäten und noch mehr anzureizen, mehr nach vorne zu spielen, mehr Tore zu erzielen, sinnvoller zu sein, als zu sagen, für jeden Sieg gibt es von vornherein schon mal 3 Punkte. Hast du das mal untersucht? Wäre das ein besserer Ansatz gewesen, als man es dann im Endeffekt gemacht hat?
Also untersucht habe ich das nicht. Das Grundproblem wird darin halt liegen, wie stark man ein Unentschieden halt sanktioniert. Ja, also das heißt, dieses Unentschieden mit diesem einen Punkt und der Unterschied zu den 3 Punkten, das war ja eigentlich dasjenige gewesen, um zu sagen, die Mannschaften wollen halt dann gehen dann eben auf den Siegtreffer oder gehen halt eben nicht auf den Siegtreffer. Was so ein bisschen das Manko bei dieser Regel ist, wenn du mit 2 oder 3 Toren Unterschied gewinnst, ist, wenn du später die Tabelle berechnest. Und das zieht sich eigentlich im Vergleich zu den anderen Sportarten irgendwie wie so ein roter Faden dadurch. Es muss einfach bleiben. Das heißt also, wenn der Leser in der Zeitung oder auf der Webseite User die Tabelle liest und nicht nachvollziehen kann, wenn die Anzahl der Siege, Unentschieden und Niederlage, um da die Punkte daraus zu berechnen, dann wird es immer ein bisschen schwierig. Und das ist ein bisschen intransparent, wenn man sagt, ja, wir haben jetzt mit 2 Toren gewonnen oder eben nur mit einem Tor gewonnen, kann man zwar auch alles in der Tabelle abbilden, aber macht das kompliziert. Und da ist der Fußball, und das ist eine unheimliche Stärke des Fußballs, zumindest aus statistischer Sicht, relativ einfach. Es ist schnell begreifbar und man kann die Tabellenbilder und die Form halt schnell ablesen. Das machen einige Sportarten halt anders. Ich meine, im Fußball gibt es auch den direkten Vergleich. Ich bin überhaupt kein Fan vom direkten Vergleich, weil der Leser das einfach nicht in einer Tabelle einfach erkennen kann. Wenn jetzt beide Mannschaften irgendwie punktgleich sind und die spielen dann irgendwie gegeneinander oder die sind halt mit gerade so auseinander von der Punktzahlen und der eine gewinnt, dann sind sie punktgleich, aber trotzdem sind sie nicht vor der anderen Mannschaft, weil sie vielleicht das Hinspiel höher verloren haben oder so, ne? Also dieser direkte Vergleich, den man nicht in einer Tabelle quasi darstellen kann, macht die ganze Sache intransparent und ist eigentlich schädlich, um den Sport halt plakativ und einfach halt darzustellen. Also wenn der Leser oder Fernsehzuschauer erstmal rechnen muss und kompliziert rechnen muss, das ist immer schlecht, um es massentauglich zu machen. Und ich meine, bestes Beispiel sind die Basketballer, die haben es noch nie gelernt, ihre Tabellen einfach zu machen, weil es da den direkten Vergleich gibt. Mal gibt es den direkten Vergleich sofort, mal gibt es ihn gar nicht. Und ach, das war schon vor 20 Jahren unsäglich. Da ist der Fußball wirklich vorbildhaft, weil es halt, ne, schön einfach, ne? Wenige Regeln, schön einfach darstellen, immer massenkompatibel.
Intransparenz, bei dem Begriff fällt mir ein, das Packing, das gab es vor 2 Jahren, war die Riesensensation. das Messen, wie viele gegnerische Spieler habe ich überspielt. Das war der Hintergedanke von Peking. Man findet es jetzt gar nichts mehr. War das aus seiner Sicht schon wieder zu kompliziert für so einen Verbraucher, für einen Fußballfan?
Also grundsätzlich ist auf höchster Ebene Champions League, Europa League, Bundesliga das, was jetzt hier alles gemessen wird, was ja auch mit hohem technischen Aufwand gemacht werden muss. Und es sind etliche Erfasser dann dabei. Es sind ja auch Dinge möglicherweise dann nicht nur am Stadiondach halt untergebracht. Das ist alles schön und gut. Das ist für die Trainingssteuerung oder für die Taktik, für die Mannschaften unheimlich wichtig. Ich glaube, dass es deutlich zu viel Information ist für den herkömmlichen Leser oder User. Vor ein paar Jahren gab es ja mal dann diese Heatmaps, wo geguckt wird, wo laufen die Spieler her. Das ist so für mich irgendwie wie neue Kunst gewesen. Jedes Bild sah irgendwie ähnlich aus. Hier ein bisschen rot, da ein bisschen rot. Der normale User findet halt keinen Unterschied mehr zwischen dem einen oder dem anderen Spiel, weil das schon zu sehr in die Tiefe geht. Für die Trainer, für die Taktikfüchse, alles gut. Aber für den Otto-Normalverbraucher ist das einfach viel zu viel und auch nicht vermittelbar. Das ist halt die Kunst, die Zahlen, die Statistiken so aufzubereiten, dass auch die einer großen Leserschaft vermittelbar sind. Und da muss man aufpassen, dass man nicht zu schwierig wird, weil es dann und auch nicht immer gleichförmig ist. Und solche Heatmaps oder Packing-Zahlen, was man dort alles hat, das ist schon, ich meine, es gibt da ein Potenzial an Kunden dafür, aber das ist dann eher, sind dann eher diejenigen, die in den Vereinen das Training machen und die Taktik bestimmen. Der herkömmliche User in Zeitungen oder auf Websites, glaube ich, geht das Ganze halt deutlich zu weit.
Dann habe ich so den Eindruck, dass die Medien etwas falsch machen, denn die versuchen ja immer irgendwas Neues sich einfallen zu lassen, um den Fußballfan zu begeistern, etwas Neues an die Hand zu geben, ein neues Maßinstrument, wo man noch mehr, ein bisschen mehr vergleichen kann. Wenn ich das so bei dir raushöre, ist eher so der Eindruck, der will das gar nicht haben, der Fußballfan.
Ja, der Fußballfan, also man muss da aufpassen, dass man nicht überdreht. Der Fußballfan an sich, ich meine, ein langweiliges Spiel kann ich mit statistischen Daten auch nicht spannender machen. Also wenn der Gegner 7-0 gewinnt oder so, dann kann ich dem Monat mal sagen, das ist das 200. Mal passiert, ne, dass sie jetzt das 6-0 zwischen der 46. und 60. Minute kassiert haben. Es interessiert keine Sau mehr, weil das Spiel einfach langweilig ist und der Gegner viel zu dominant ist. Da steht und fällt. Solche Sachen brauche ich natürlich nicht, wenn es richtig spannend, wenn es abwechslungsreich ist. Es ist immer schön dosiert, Informationen halt dann mitzuliefern in einem Kommentar. Das finde ich immer ganz schön. Aber man darf es nicht übertreiben und man darf es auch nicht überdrehen, dass es zu speziell wird und zu tief in der Analyse ist, weil das überfordert, glaube ich, zum einen den Fernsehzuschauer oder den User. Einige verstehen es dann möglicherweise auch gar nicht. Und wenn ich es wie im Staccato oder an die Sachen da herunterreiße, dann wird es auch schnell langweilig.
Jetzt hast du mehrfach den Begriff Leser gebraucht. Jetzt wird es natürlich mal endlich Zeit, dass ich frage, für wen arbeitet ihr denn? Für wen arbeitet ihr die Zahlen auf? Für wen bereitet ihr das statistische Material?
Ja, es ist sehr heterogen, die Konstellation. Also wir arbeiten im Auftrag für eine Firma aus Köln, die den kompletten Ergebnisdienst für die Deutsche Presseagentur macht. Also nicht nur Fußball, sondern die ganze Welt des Sports. Wir machen schon seit 13 Jahren, bestücken wir die sportschau.de Seite, eine der führenden deutschen Sportwebsites, mit Ergebnissen. Also alle Ergebnisse von Blindenfußball über Handball, Basketball, Eishockey bis Shorttrack. Alle Ergebnisse, die dort auf der Sportschau-Seite sind, kommen seit 13 Jahren halt von uns. Darüber hinaus sind es etliche Zeitungsverlage, für die sowohl von uns Infografiken erstellt werden, als auch redaktionelle Stücke, die gemacht werden, vornehmlich hauptsächlich Vorschauen auf Saison, auf eine Saison oder eben Zwischenbilanzen, Endbilanzen, aber eben auch diese Analysegeschichten, wo wir halt dann bestimmte Dinge beleuchten, Heimvorteil, was wir eben schon mal drüber gesprochen haben, Drei-Punkte-Regel, was es da halt so gibt. Es gibt ja auch mal so diese provokante Frage, warum ist Frauenfußball langweiliger als Männerfußball? Solche Geschichten, die mit provokanten Fragen, das hat natürlich jetzt, um jetzt keinen Shitstorm auszulösen, natürlich nichts damit zu tun, dass Frauen irgendwie schlechter Fußball spielen können als Männer oder so, sondern eher damit zu tun, dass die Homogenität einer Liga im Frauenfußball in der Regel nicht so gegeben ist wie im Männerfußball. Das heißt also, die Diskrepanz zwischen sehr starken und sehr schwachen Mannschaften ist tendenziell eher in einer Frauenliga derzeit zu sehen als in einer Männerliga. Was eben bedeutet, ist die Diskrepanz hoch, gibt es hohe Ergebnisse und gibt es häufig Favoritensiege. Also weniger spannend im Sinne von oder langweiliger im Sinne von, es gibt, die Ergebnisse sind schneller vorhersagbar, weil es mehr Favoritensieger gibt als eben im Männerfußball. Solche Fragen halt, die beleuchten wir halt auch und ja, also viele Verlage, ist auch nicht nur Fußball, wir machen auch Eishockey, Handball, solche Dinge werden halt auch von uns verarbeitet.
Hört sich nach einem 24-7, wie das heißt, 24 Stunden, 7 Tage die Woche Job an. Weil irgendwie ist ja immer irgendwo Sport. Wie schnell könnt ihr denn diese Zahlen aufbereiten? Könnt ihr schon während eines Fußballspiels statistische Daten liefern oder nach Abpfiff? Wie lange bräuchtet ihr, um zu sagen, wir haben das Spiel komplett aufgearbeitet, hier ist das komplette Material?
Ja, es hängt ja von der Art des Materials ab. Also ich meine, so ein klassisches Bundesligaspiel bei uns beginnt natürlich mit einer Vorabaufstellung, die wir dann so circa eine Stunde vorm Spiel mit Hilfe der Kollegen aus dem Stadion produzieren. Dann machen wir viele Live-Stenogramme, das heißt also Bundesliga, also erste, zweite, dritte Liga, DFB-Pokal und solche Sachen. Das heißt, nach jedem Event oder jedem Ereignis wie Auswechslung, gelbe Karte, Halbzeitpfiff und das Ganze geht die Information sofort raus. Also ohne Zeitverzug ist dann auch sofort auf den Webseiten oder eben beim Kunden zur Verfügung, der sie dann entsprechend weiterverarbeitet. Und es ist auch so, wenn abgepfiffen wird, hat man nicht lange Zeit, dann muss das Ergebnis auch schon beim Kunden sein. Und dann geht die Weiterverarbeitung von Torschützenlisten, Strafenlisten, Sperrenlisten. Das ist alles wenige Sekunden oder Minuten nach Spielende muss es beim Kunden sein. Also es ist ein hoher Druck da. Wir haben quasi jede Sekunde Redaktionsschluss, um im Printmedium zu bleiben, also weil wir hier im Online-Medium sind, hauptsächlich vertreten sind. Da zählt Geschwindigkeit. Man hat nicht lange Zeit, auf irgendein Ergebnis da zu warten, aber man muss natürlich auch noch die notwendige Qualität darauf achten, weil wenn ich plötzlich da ein falsches Bundeswehrergebnis rausschicke, dann habe ich aber hier den Kunden sofort erhalten, weil da natürlich sich die Welt beschwert, warum wir da plötzlich eine falsche Tabelle und falsche Ergebnisse haben. Sowas darf natürlich nicht passieren. Und solche Sachen muss man halt dann eben durch Qualitätskontrollen versuchen, auf ein Minimum zu reduzieren.
Immenser Druck, der da ist, schnell sein, qualitativ sehr hochwertig sein, fehlerlos sein. Das sind natürlich Anforderungen, ja, da möchte man nicht unbedingt in eure Haut stecken. Ein Fehler, und du hast es gesagt, schon bricht da die Hölle los. Manchmal hat man ja das Gefühl, man hat sich einen Live-Ticker eingestellt zu einem Spiel, was man dann auch noch live gerade im Fernsehen sieht, was von der Idee her ja Blödsinn ist. Aber macht man ja einfach mal aus Spielerei, um zu gucken, wie schnell sind die denn da? Und manchmal hast du den Ball gerade mal hinter der Torlinie, das ist vom Schiedsrichter als Tor gewertet worden, der Pfiff war da und schon wird sie angezeigt. Wie schnell kommen denn diese Informationen zu euch, können verbreitet werden und landen dann bei mir als Verbraucher? Kann man das in den Sekunden, Zehntelsekunden messen? Wie schnell geht sowas?
Das hängt ja von, also das hängt von mehreren Sachen ab. Also in der Regel ist es so, dass wir das Bewegtbild natürlich vor Augen haben. machen auch die Ticker, die offiziellen Ticker, zum Beispiel von der DFL halt auf. Und in der Regel ist es so, dass das Bewegtbild natürlich das schnellste ist, was zur Verfügung steht, weil die Ticker, selbst auch die, die von der DFL gemacht werden, müssen irgendwie verarbeitet werden. Und da kommt dann eine technische Komponente ins Spiel. Das heißt also, die Daten werden ja an einen Server übertragen und der Server, der cached dann eventuell irgendwelche Webseiten. Ne? So ist das halt das normale Caching in der Internetwelt, damit Seiten, die man schon mal aufgerufen hat, quasi im Speicher sind und nicht nochmal immer wieder abgerufen werden müssen. Und da gibt es halt gewisse Latenzzeiten, dass halt es ein bisschen dauert, bis Informationen auf der Webseite laden. Und das ist sehr kundenindividuell. Je nachdem, wie der Kunde seine Systeme da eingeschaltet hat, sind die Sachen entweder ganz schnell da oder aber mit irgendeiner Verzögerung von 1 oder 2 Minuten. Also in der Regel ist es so, es wird natürlich gemessen, wenn wir zum Beispiel das Tor, wir sehen jetzt im Bewegtbild, dass das Tor fällt, und wir schicken sofort die Information raus, dann sind wir, müssen uns vor unserem Kunden quasi rechtfertigen, dass wir auch dann binnen Sekunden die Information draußen haben, aber dann geht die Weiterverarbeitung beim Kunden. Das heißt, der Kunde setzt unsere Rohdaten um zu irgendwelchen Daten, die auf einer Website oder zu Kunden geschickt werden. Auf diese Zeit haben wir dann natürlich keinen Einfluss. Und wie gesagt, das kann unterschiedlich sein. Natürlich ist es in der Bundesliga so, dass diese Caching-Zeiten so weit runtergedreht werden, dass die Sachen sofort durchschlagen und dann auch auf den Seiten sind, weil einfach der Druck viel zu groß ist, dass diese Seiten sich zu langsam aktualisieren. Und aber das hängt von Sportart zu Sportart und von Wichtigkeit des Events ab, wie viel Kraft der Kunde dann da reinsetzt, um diese Informationen halt zu pushen an den Kunden oder an den User.
Aber der Bedarf ist da, dass die Menschen mittlerweile ja über ihr Smartphone, über Ticker, über Apps diese Informationen haben wollen. Das auf jeden Fall. Das heißt, du hast jetzt nicht mit deinem Unternehmen da davor das Gefühl, wir machen hier ganz, ganz viel Arbeit, wir sind ganz, ganz schnell, wir haben Stress ohne Ende und fehlerlos. Und am Ende der Leitung, sage ich mal, ist gar keiner, weil das interessiert die gar nicht. Das ist schon so, dass die Welt von heute, der Mensch von heute, der Sportinteressierte sagt, ja, ich will sofort alles wissen, was da gerade draußen passiert ist.
Das ist natürlich auch von Sportart zu Sportart unterschiedlich und auch von der Wichtigkeit des Events hängt das halt auch ab. Aber ist es schon so, was rein Ergebnisdienst angeht, wenn ich jetzt mal unter die Bundesliga oder runtergehe auf Regionalliga oder Oberliga-Ebene, es gibt eine Klientel, die ist da heiß drauf, die wollen die Sachen auch sofort wissen und möglichst schnell wissen. Und es ist dann, mittlerweile ist ja auch der Fokus eher auf die Apps und eben auf das Mobile und nicht mehr auf den Desktop, auf den PC. Das wird ja immer weniger quasi und das heißt die vielen verschiedenen Kanäle. Und wir reden ja auch über Social Media, wir reden über Twitter, wir reden über Facebook, über Instagram. Diese ganzen Kanäle müssen ja auch bespielt werden. Und da ist es wirklich so, es ist ein unheimlicher Hunger der Kunden halt da nach verschiedenartigsten Informationen, aber eben auch nach Basisinformationen. Also reine Ergebnisinformationen, Tabelleninformationen und die kann ich dann unterschiedlichst aufbereiten in Instagram als Bild, in Twitter eben in meinen Twitter-Feeds, die ich dann oder Twitter-Nachrichten, die ich da eben schnell rausschicke. Das ist alles noch vorhanden, dieser Wunsch nach schneller und umfassender Information. Aber hier geht es dann eher so um diese kurzen, prägnanten Informationen. Das heißt also, ne, diese Ergebnisse oder Tabellen, da geht es dann weniger um irgendwelche Analysen oder solche Geschichten, sondern ganz kurz und schnell aufnehmbare Informationen. Das ist da das A und O im mobilen Bereich und im Ergebnisbereich, wenn es jetzt darum geht, wenn es neue Zustände, also neue Ergebnisse, neue Tabellen gibt, weil Spiele abgeschlossen sind, die dann zu produzieren.
Das sind Push-Meldungen, die ich aufgeploppt bekomme, wo ich sofort hinsehen kann, Torschütze 1-0 oder was auch immer. Das reicht mir, wenn man mir jetzt anzeigen würde, der hat schon zum 7. Mal in der 10. Minute eine Ecke von der rechten Seite getreten. Das wäre vom Text her zu lang und würde mich jetzt von der Schnellaufnahmemöglichkeit drauf gucken, kapiert, wieder schließen das Smartphone, überfordern. Das will ich gar nicht haben als Verbraucher.
Das ist halt unterschiedlich. Also klassischerweise ist es so, es gibt ja unterschiedliche Produkte. Also diese Produkte, wie sie also heißen, Toralarm oder so, da interessiert mich eigentlich nur, ist jetzt ein Tor gefallen, wie steht's, wer ist der Torschütze. Andererseits machen wir ja auch Sachen wie Live-Ticker, also Text-Ticker, wo wir dann auch beschreiben, was denn jetzt gerade passiert. Das ist dann so die Klientel, die sich das, was wir früher im Radio als Konferenz hatten, in den 70er oder 80er Jahren, jetzt quasi in schriftlicher Form auf dem Handy oder eben auf der Website dann eben zu lesen ist. Da gibt es halt auch Potenzial oder Kunden dafür, die das eben auch gerne lesen möchten. Und da werden solche Sachen auch ganz gerne untergebracht. Also wir haben mal so als kleine Anekdote für den Norddeutschen Rundfunk die Fußball-EM der Frauen textlich, also mit Live-Text-Sticker begleitet. Und ich meine, der ein oder andere Fan kann sich vielleicht daran erinnern, dass im Viertelfinale Deutschland gegen Dänemark, muss es gewesen sein, da hat es ja einen Wolkenbruch gegeben. Und da standen wir natürlich vor der Herausforderung, das Spiel hat noch nicht begonnen. Es regnete ohne Ende und wir mussten dort ein und eine halbe Stunde überbrücken, bis die sich endlich dazu entschieden haben, dass das Spiel auf den nächsten Sonntag verlegt wird. Und da muss man natürlich dann schauen, was macht man da in diesen anderthalb Stunden, weil da muss man ja erfinderisch sein, weil es findet ja nicht statt auf dem Spiel, aber man muss es dann trotzdem beschreiben. Aber Ticker ist unheimlich super gelaufen, weil wir da die Mitarbeiter bei uns da sehr erfinderisch waren, was sie da gemacht haben. Man erinnert sich vielleicht noch, Steffi Jones hat dort ja mit dem Eimer versucht, das Wasser aus dem Trainergraben, da wo die Trainerbank war, herauszubekommen und solche Sachen. Das sind natürlich Highlights, die man da erlebt hat, und die Zugriffszahlen, die man da hatte, zeigen das dann, dass da auch Bedarf dafür da ist, für solche Ticker. Zu grundsätzlich, jetzt war das natürlich eine Spezialgeschichte, aber auch ansonsten, wenn normaler Bundesliga-Ticker ist oder normale Bundesliga-Spiele, dass die Leute dann schon wissen wollen, weil sie eben unterwegs sind oder weil sie eben nicht das Pay-TV haben oder weil sie jetzt nicht vorm Radio irgendwo sitzen, das auf eine andere Art und Weise die Informationen zu erhalten.
Ich habe gerade so ein bisschen Mitleid mit euch gehabt, denn ich kann mich erinnern, ich hatte das Spiel VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach kommentiert. Da gab es eine halbe Stunde Unterbrechung wegen Unwetter und habe dann auch die 30 Minuten durchreden müssen. Dann wird man schon sehr, sehr fantasievoll, um das zu überstehen. Aber es gelingt tatsächlich, und es ist ja dann auch ein bisschen kurios, wenn die Sportfans sagen, diese anderthalb Stunden, wo nichts passiert eigentlich sportlich, sind mir viel interessanter und fand ich humorvoll, statt mir die reinen Sportinformationen zu geben zum Spiel. Ist das dann enttäuschend für euch, wenn ja eigentlich nichts los ist und trotzdem Leute sagen, ey, das war das Beste, was ich je erlebt habe?
Das war ein absolutes Highlight. Ich kann mich noch daran erinnern, parallel fand die Wasserball-Weltmeisterschaft statt. Und dann hatte der Mitarbeiter dann auch noch kurz, passt er natürlich auch, weil das Spielfeld in den Niederlanden war, die Europameisterschaft stand ja komplett unter Wasser. Und dann haben wir mal kurz eben noch berichtet, wie gerade das Endspiel der Wasserball WM der Männer, ich glaube Ungarn gegen Kroatien, haben da gespielt, wie das da gerade ausgegangen ist. Das sind natürlich so Sachen, da reden wir heute halt noch von. Das sind, wenn man dann auch ein wenig blumig schreiben kann und das gut rüberbringen kann, dann ist das ein absolutes Highlight. Und da trennt sich natürlich dann auch die Spreu vom Weizen. Also das ist, damit meine ich, es geht ja derzeit immer mehr dazu hin, zu Roboterjournalismus, automatischer Journalismus, dass also Maschinen versuchen, das, was auf dem Spielfeld passiert, in Texte zu kleiden und quasi dem User vorzugaukeln, da sitzt einer, der den Text da macht. Das ist ja immer mehr, kommt das ja in Mode, hat natürlich auch den Vorteil, dass es kostengünstiger irgendwann ist. Diese selbstlernenden Maschinen, die dann immer mehr diese Texte halt quasi verfeinern. Aber letztlich muss man sagen, es geht natürlich nichts über Qualitätsjournalismus, wenn da einer wieder im Stadion ist oder vor dem Fernseher sitzt und die emotional das Spiel halt vor Augen führt, was dort passiert. Und das ist das, was eine Maschine eigentlich so nicht rüberbringen kann. Also derzeit sowieso noch nicht, weil die Systeme, die dort arbeiten, dass also diese künstliche Intelligenz, was ja immer umherschwebt, noch in den Kinderschuhen steckt. Es wird natürlich immer besser, aber letztlich einen Menschen zu ersetzen, der zum Beispiel weiß, dass der Mittelstürmer gerade schlecht drauf ist, weil er sich von seiner Freundin getrennt hat oder wie auch immer. Das sind Dinge, die dann die Maschine möglicherweise so nicht verarbeiten kann. Das ist halt dann immer der Unterschied. Und Maschine wird ganz große Probleme haben, wenn solche Fälle, die ich gerade beschrieben habe, wir hatten es letztens irgendwo noch, ich glaube es war Bayern München oder so, wo wir uns halb kaputt gelacht haben, was der automatische Roboterjournalismus aus diesem Spiel gemacht hat. Das war ja ein Spiel, wo sich die Mannschaften einfach nur eben den Ball zugespielt haben, um die letzten Minuten halt runterzuspielen. Und das war's, also keiner wollte mehr ein Tor schießen und die schoben sich nur den Ball noch gegenseitig hin und her. Das hat die Maschine aber nicht erkannt und dachte, da findet das Spiel noch weiter statt. Das erkennt, ne, ein Roboter halt nicht. Da hat sich natürlich die ganze Welt drüber kaputt gelacht, was die Maschine halt daraus gemacht hat.
Hört sich an, als wenn es das Spiel TSG Hoffenheim Bayern München gewesen ist.
Ja, genau. Ich kam nicht mehr drauf, welche Partie es war.
Es ging genau. Da ja um die Zuschauer, Beleidigungen gegenüber
Dietmar Hopp. Ja, genau, um die Beleidigung. Darum ging es. Und das war ja eine Geschichte, wo der Roboterjournalismus an seine Grenzen gekommen ist, wo es dann hieß, sie spielen gerade klein-klein. Ja klar, weil die nebeneinander schon sich den Ball eben zugespielt haben, aber nur, weil sie das, da ging es ja um keinen Wettkampf mehr, sondern die haben sich halt abgesprochen und sich nur noch den Ball hin und her geschoben. Ne? Aber das ist das, was eine Maschine eben nicht erkennt. Ne? Und da sah man dann eben auch die Grenzen. Und dann eben auch den Unterschied, wenn man dann wirklich dort einen Journalisten sitzen hat oder eben Mitarbeiter sitzen hat, der daraus was Vernünftiges macht. Aber es ist ja auch nicht nur, ist ja auch wie bei dir halt, ne, wenn jemand spricht, ne, könnte man ja vielleicht auch aus einer Maschine heraus machen, um das umzusetzen. Da würde ja auch jeder denken, was soll das, ne? Warum sitzt da nicht jemand, der da Emotionen mit rüberbringen kann, der sich mit dem Spiel beschäftigt hat und der einem das Gefühl vermittelt, als säße man selbst im Stadion?
Ja, ich habe auch jetzt schon gerade überlegt. Also es wäre natürlich eine Alternative zu sagen, die nette junge Dame aus dem Navigationssystem kommentiert die Spiele so nach dem Motto, die Flanke von der rechten Seite kommt jetzt in den Strafraum. Wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass die Fans sagen, na, so geil ist das aber auch nicht.
Ja, das ist, die Systeme werden sich alle weiterentwickeln. Ob wir das noch erleben werden, weiß ich nicht, aber es wird natürlich immer mehr in diese Richtung der künstlichen Intelligenz gehen. Wir haben auch aktuell ein Projekt mit dem Bayerischen Rundfunk laufen, da geht's, die haben mit der Technischen Universität in München machen die ein Projekt, wo sie genau diesen Roboterjournalismus implementieren. Sie haben sich da die Basketball-Bundesliga dazu zu hergenommen. Wir haben die Daten dazu geliefert und die haben einfach mal eine alte Saison nachgestellt und versucht zu gucken, wie kann ich da automatisch Texte erzeugen. Das ist ein Projekt, was derzeit dort läuft. Es ist auch eine der führenden Unis, die sich mit künstlicher Intelligenz halt auseinandersetzt, ist eine spannende Geschichte. Wir sind so ein bisschen Teil davon. Aber so grundsätzlich ist halt immer die Frage, kriegt der User das mit, ob es eine Maschine ist oder nicht. Andererseits gibt es auch wirtschaftliche Interessen. Sind diese Sachen halt alle bezahlbar oder sind sie nicht bezahlbar? Aber letztlich, wenn ein Mensch irgendwas macht, derzeit, nach dem derzeitigen Stand, erkennt man, es wird immer schwerer, den Unterschied zu erkennen, aber sag ich mal, auf dem oberen Niveau, Bundesliga bis Dritter Liga und so weiter, da ist es halt unabdingbar, dass man dort mit ausgebildeten Journalisten, ob Hörfunk oder Fernsehen oder Print, mit den Menschen halt arbeitet und die halt diese Informationen bereitstellen.
Schon sehr beruhigend, dass du das nochmal gesagt hast, dass wir Menschen doch nicht so ganz zu ersetzen sind. Vielleicht, wenn ich den Herr der Zahlen hier gerade bei Bosses Bundesliga Blog als Gast habe, natürlich noch eine Frage, die in den letzten Tagen, Wochen in dieser Corona-Zeit ja immer wieder mal durch die Gazetten geistert, wenn die Zuschauer komplett außen vor sind. Fällt der Heimvorteil weg oder ist er noch da? Was haben die Zahlen dir vielleicht dazu schon gesagt?
Dafür ist es viel zu früh. Also, um das wissenschaftlich vernünftig auswerten zu können, brauchen wir viel mehr Spiele. Wir haben jetzt quasi letzte Saison ein paar Spieltage gehabt, jetzt haben wir ein paar Spieltage gehabt. Das kann Zufall sein, da kann sich was draus entwickeln, dafür ist einfach die Datenbasis noch viel zu gering. Wir haben natürlich mehrere Effekte bei der Bundesliga. Wir haben zum einen den Effekt, den man nicht vernachlässigen darf, ist, dass es den Kölner Keller gibt. Das heißt also, dass die Tore einfach auf Richtigkeit überprüft werden. Das heißt, dort mögliche Fehlentscheidungen fallen ja weg. Was natürlich in der Vergangenheit immer tendenziell halt aufgefallen ist, dass solche Fehlentscheidungen dann möglicherweise eher zulasten der Auswärtsmannschaft getroffen wurden, sei es Elfmeterentscheidungen oder solche Geschichten, weil eben dann doch auch beim Schiedsrichter sag ich mal so unterbewusst der Heimvorteil halt eine Rolle spielt. Aber das ist natürlich jetzt unabhängig vom Zuschauer. Wenn ich jetzt sage, das Tor wird überprüft, da können da 100.000 Zuschauer im Stadion sein oder keiner, das ist egal, weil dort einfach nüchtern anhand der Videobilder überprüft wird, liegt eine Fehlentscheidung vor oder nicht. Und die sind ja schon mal ausgemerzt, dadurch, dass man den Videobeweis halt eingeführt hat. Manche Dinge fallen natürlich grundsätzlich weg. Dadurch, dass keine Zuschauer im Stadion sind, werden die Schiedsrichter auch weniger beeinflusst, weil Analysen haben ja auch ergeben, dass die Auswärtsmannschaften häufiger mit Strafen belegt werden als die Heimmannschaft. Was eben auch so ein bisschen in der Natur der Sache ist, ist der Druck von den Zuschauern groß auf den Schiedsrichter. Ich war ja selbst 13 Jahre lang Schiedsrichter und ist die Hütte voll und oder brennt die Hütte. Da gibt es dann auch unterbewusst beim Schiedsrichter so Tendenzen, dass dann doch eher der Auswärtsspieler bestraft wird als die von der Heimmannschaft. Das sind so Dinge, die natürlich dann mitspielen, ne? Weil mehr Strafen kann natürlich auch bedeuten, dass dann einer mal schneller auch des Feldes mit einer gelb-roten Karte verwiesen werden kann. Oder wenn ich früh gelb kriege, muss ich als Abwehrspieler deutlich maßvoller in die Zweikämpfe reingehen, damit ich nicht früh rot kriege. Das sind ja alles Dinge, die dann eben auch das Spielergebnis beeinflussen. Aber die Anzahl der Spiele, die wir im Moment haben, um jetzt zu sagen, ist der Heimvorteil überhaupt noch da, weil keine Zuschauer da sind, die ist noch einfach zu gering.
Ja, wir merken schon, Fußball ist deutlich mehr als nur ein 1:0. Und Manfred Krieg, der Papst der Zahlen, der Gott der Zahlen, darf man das so sagen, von Dataforg, der Geschäftsführer, der diese Statistiken alle erstellt und genau hinterfragt und durchleuchtet, ja, der ist, glaube ich, auch ein Mensch, der nur in dieser 1:0-Welt lebt, ne, oder?
Ja, also Zahlen sind natürlich, waren schon immer mein Leben, habe halt mein Hobby zum Beruf machen können, was ich schon immer wollte und auch wenn es dann wirklich 7 Tage die Woche ist, aber klar, das der Sport und die Zahlen des Sportes bestimmen eben ja mein Leben, das ist schon richtig.
Ich wünsche dafür alles Gute, vor allen Dingen immer einen Taschenrechner, der funktioniert, dass nie die Batterie ist und dass ihr das alles auf die Reihe bekommt. Dankeschön, Manfred Krieg.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, Manfred Krieg, dass du Zeit hattest für Bosses Bundesliga-Blog. Vielleicht für euch mal interessant, liebe Fußballfreunde. Wir Reporter bekommen zu jedem Spiel auch ein ganz, ganz großes Paket an statistischem Material. Das sind so rund 70 Seiten, die uns vorbereitet werden für ein Spiel. Da steht wirklich statistisch alles drin, wer wann, wo, wie, was gemacht hat. Und ich muss zugeben, ich gucke mir diese Seiten natürlich auch immer an und lande im Endeffekt bei 3 dieser etwa 70 Seiten, die dann interessant sind, weil ich glaube, in den Live-Übertragungen, ja, ich will euch da nicht mit statistischem Material kommen. Ihr schaltet ein, um das Fußballspiel zu hören, was läuft da gerade auf dem Rasen, und weniger, dass ich euch mit Zahlenmaterial zuschmeiße. Und da sind wir wieder bei dem, was der Manfred Krieg gerade gesagt hat. Nach Spielende aufbereiten, das nachlesen, ja. Aber wenn die Partie gerade läuft, dann will man natürlich wissen, was passiert auf dem Rasen. Fallen Tore oder nicht? Fallen Elfmeter? Gibt es Entscheidungen, rote Karten, was auch immer? Deswegen bei diesem großen Angebot der Statistik packe ich selten rein, um da was mitzunehmen in meine Live-Übertragung. Wenn ihr denn Bock habt, dann würde es mich freuen, wenn ihr mal so ein bisschen Feedback da lasst über Facebook, über Twitter, über LinkedIn, über Instagram, über meine Homepage ralfbosse.de, da gibt es auch ein Kontaktformular, könnt ihr gerne ausfüllen und abschicken. Würde mich mal freuen, um zu erfahren, wie kommt das denn bei euch an, Bosses Bundesliga-Blog. Seid ihr damit zufrieden? Habt ihr Wünsche? Habt ihr Themenvorschläge? Gab es auch schon immer wieder in der Vergangenheit und die habe ich dann doch immer wieder umsetzen können. Gerne her damit, würde mich sehr darüber freuen. Ja, das war's dann für heute. Dann sage ich schönen Dank und bleibt gesund und ein erfolgreiches Wochenende wünsche ich euch. Tschüss, sagt Ralf Bosse.